Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Die Zahl der Corona-Infizierten geht langsam zurück, aber das Nervenkostüm von Eltern mit Kita-Kindern ist mitunter deutlich angegriffen. Es ist auf Dauer einfach viel zu anstrengend, kleine Kinder ohne Kontakte rund um die Uhr zu Hause zu betreuen, zumal wenn die Eltern parallel dazu noch im Homeoffice arbeiten müssen. Aber auch die, die das nicht müssen, zeigen Ermüdungserscheinungen oder sind schlicht überfordert. Also, wie die Kitas trotz Pandemie wieder öffnen? Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat eine Kita-Corona-Ampel ins Gespräch gebracht. Wie sie sich das vorstellt und wie die Reaktionen ausfallen darauf, es berichtet Ute Schumacher aus unserer landespolitischen Redaktion für Berlin.
Die Ampel soll im Blick haben, wie viele Corona-infizierte Erzieherinnen und Erzieher es gibt und wie viele Kinder. Außerdem soll sie anzeigen, wie hoch der Anteil der Quarantänefälle ist in einer Kita. Zeigt die Ampel grün? Kann die Kita offen sein, sagt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey.
Ich wünsche mir einen Weg, der sagt, öffnen, aber sicher. Und das heißt eben ein Ampelsystem, was einschätzt, gibt es Krankheitsfälle, gibt es Quarantänefälle. Wenn das nicht der Fall ist, kann geöffnet werden. Das muss begleitet werden mit einer zweiten Komponente, nämlich mit einem Testen, regelmäßigen Testen, damit man auch klar ist, werden diese Fälle ermittelt.
Und noch einen dritten Punkt will die Familienministerin dazu nehmen. Sie möchte, dass Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer früher gegen Corona geimpft werden können, als das bislang vorgesehen ist. Das allerdings müsste Bundesgesundheitsminister Spahn verfügen. Aber nicht nur da ist Giffey abhängig von anderen. Auch für ihre Kita-Corona-Ampel braucht sie das Go von anderen, nämlich den Ländern. In Berlin schwankt das Echo zwischen verhalten und leicht positiv. Aus dem Hause von Jugendsenatorin Sandra Scheres, wie Giffey bekanntlich SPD, kommt eine vorsichtige Antwort auf die Frage, was man denn von dem Vorschlag halte. Man kenne noch keine Details und die Frage sei schon, wie konkret da die Einstufung vorgenommen wird. Schließlich gäbe es Kitas mit 200 Kindern und solche mit nur 15 und entsprechend weniger Personal. Dieses Problem sieht auch der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Paul Fresdorf.
Wir werden wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig alle Kitas damit abgedeckt bekommen. 15 Kinder in einer Kita, da reichen ja schon ein, zwei Fälle und ein Erzieher, der wegfällt oder eine Erzieherin. Und schon müsste die Kita auf jeden Fall geschlossen werden, weil sonst von der Betreuung nicht mehr funktioniert. Wir werden, glaube ich, nicht 100% damit abgedeckt bekommen. Aber wichtig ist, dass eine Öffnungsperspektive in der Stadt entsteht.
Der FDP-Mann fände es gut, wenn sich Bund und Länder auf so eine Ampel einigten. Die Gespräche stehen allerdings noch ganz am Anfang. Wenn es nach dem Willen der Bundesfamilienministerin geht, finden Bund und Länder einen gemeinsamen Kita-Öffnungsplan für die Zeit nach dem 14. Februar.
Das war der Bericht von Ute Schumacher und passend zur Debatte um eine Corona-Ampel für Kitas diese Meldung. In Potsdam sind die Kitas in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückgekehrt, inklusive Spucktests und Masken für Erzieherinnen und Erzieher. In den zurückliegenden 4 Wochen gab es lediglich eine Notbetreuung, nun also eingeschränkte Öffnung. Aus dem Rathaus kam allerdings auch gleich eine Bitte. Eltern, die es einrichten können, sollen ihre Kinder doch bitte weiter zu Hause betreuen. RBB-Reporter Oliver Meurers hat mal im Spatzenhaus in der Waldstadt vorbeigeschaut.
Ausgelassenes Herumgetolle im Schnee auf dem Spielgelände. Offensichtlich ist der sonnige Bilderbuch-Wintertag für die Kinder eine Riesenattraktion. In der Gruppe von Erzieherin Patricia Tanner treffen lang vermisste Spielkameraden wieder ein.
Wie findest du das, dass die Kita jetzt wieder aufhat und Elli wieder da ist?
Ja.
Findest du das gut?
Ja.
Was könnt ihr jetzt zusammen machen?
Mit deinem Seemann.
Du möchtest einen Schneemann bauen?
Ja.
Ja, das ist schön.
Das 25-köpfige Kita-Team wirkt entspannt. In normalen Zeiten betreuen sie hier über 200 Kinder. In den vergangenen Wochen kam gut die Hälfte. Und heute?
In meiner Gruppe hat es uns eher positiv überrascht. Also es sind immer noch relativ viele Kinder, die zu Hause geblieben sind.
Der Appell aus dem Rathaus ist anscheinend angekommen. Wer seine Kinder nicht bringt, muss auch keinen Elternbeitrag zahlen. Patricia Tanner weiß aber auch von Familien, in denen die Belastung durch Arbeit, Homeschooling und Vorschulkinderbetreuung einfach zu groß war. Über ihre Gefühle sagt die 30-Jährige.
Also wir freuen uns natürlich, die Kinder wiederzusehen. Auf der anderen Seite ist natürlich immer so dieses Gefühl, je mehr Kinder da sind, desto höher ist natürlich auch das Risiko dann wieder für einen selber. Ja, die Kinder tragen keine Maske, also man hat auf jeden Fall ein mulmiges Gefühl. Und ich denke, so richtig sicher wird es auch erst wieder sein, wenn wir uns impfen lassen können.
Sie darf in ihrer Gruppe mit über 3-jährigen Kindern Maske tragen, setzt sie aber auch schon mal ab, weil die Mimik einfach wichtig ist. An sich sei die Maske aber kein Problem.
Wir haben auch das Gefühl, dass das für die Kinder schon relativ alltäglich geworden ist, weil sie auch im privaten Umfeld die Erwachsenen eigentlich immer Maske tragen.
Und so herrscht jetzt so etwas wie Corona-Normalität im Spatzenhaus.
Wir arbeiten jetzt mit Spucktests 2-mal wöchentlich, die aber natürlich auch keine 100%ige Sicherheit sind, weil auch nur die Erzieher getestet werden, keine Kinder, keine Eltern.
Nun hängt es davon ab, dass die Ansteckungszahlen weiter runtergehen, damit die Corona-Ampel für die Potsdamer Kitas möglichst bald von gelb auf grün springt.
Und die Impfungen gegen Corona gehen ja in Brandenburg bislang doch eher schleppend voran. Nach wie vor ist es ein Glücksfall, bei der Hotline durchzukommen. Die Impfzentren sind für viele viel zu weit weg und inzwischen fehlt ja sogar die Grundlage all dessen, nämlich der Impfstoff. Aber es gibt auch schon eigene Ideen, wie es mit dem Impfen weitergehen könnte und vor allen Dingen besser. RBB-Reporterin Marie Stumpf kennt Einzelheiten.
Impfen möglichst schnell. Aber wie? Der Landkreis Oder-Spree ist vorgeprescht. Er will komplett auf Impfzentren verzichten. Stattdessen ein Vorschlag von Beskos Bürgermeister Frank Steffen.
Mir haben die Hausärzte vor Ort gesagt, sie würden am liebsten so schnell wie möglich in ihren Praxen impfen. Sie haben den Kontakt zu den Patienten, sie haben zum Teil die Patienten schon registriert, haben mit denen gesprochen.
In Mecklenburg-Vorpommern ist das schon gängige Praxis. Die Hausärzte fungieren dort sozusagen als ergänzende Außenstellen der Impfzentren. Aus Bernau im Barnim kommen dagegen skeptische Stimmen. Bürgermeister André Stahl glaubt nicht, dass die Hausärzte den großen Ansturm stemmen könnten.
Ich habe durchaus die Bedenken, dass neben dem normalen Geschäft der Hausärzte, nämlich die Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, da sehr schnell Überlastungssituationen eintreten können. Ich glaube, gerade in der Situation, wo wir sehr viele tausend Menschen sehr kurzfristig impfen, wird es nicht möglich sein, ohne Impfzentren diese Aufgabe zu bewerkstelligen.
Stahl möchte deswegen auch in Bernau ein Impfzentrum errichten, zusätzlich zu dem in Eberswalde. Märkisch-Oderland setzt ebenso auf ein eigenes Impfzentrum im kreiseigenen Krankenhaus in Strausberg. Die Uckermark unterdessen hält sich noch alle Optionen offen. Möglich sind die selbstimpfenden Hausärzte und mehr mobile Impfteams, ebenso wie neben Prenzlau ein zweites Impfzentrum am Klinikum Schwedt. Aus Sicht des Landes schließen sich Hausärzte und Impfzentren übrigens nicht aus. Staatssekretär Michael Rampft erklärt.
Wir brauchen die Strategie nicht zu ändern, weil dieses Impfzentrum ist eine Notlösung, weil wir kaum Impfstoff haben und den zentral effektiv benutzen wollen. Unser Ziel war es schon immer, in die Hausarztpraxis zu gehen.
Aus dem ärztestarken Kurort Bukow in Märkisch-Oderland schließlich kommt ein ganz anderer Vorschlag. Ein Impfzentrum nur für die Bukower, um dort die gesamte Gemeinde durchzuimpfen und so die Impfquote zu erhöhen. Aus dem Ministerium gab es dazu bisher aber keine Zusage.
Infos von Marie Stumpf. Ein Tauchunfall im Werbelinsee gibt derzeit Rätsel auf. Zwei erfahrene Taucher sind dort am Sonntag bei einem Tauchgang in Höhe Joachimsthal offenbar verunglückt. Trotz Reanimationsversuchen sind beide Taucher gestorben. Nun ermittelt die Polizei und sucht nach Gründen für das Unglück. Was dazu bislang bekannt ist, RBB-Reporter John Alexander Döring fasst es zusammen.
Eine 15-köpfige Gruppe ging in Joachimsthal im Werbelinsee zum Sporttauchen. Beim Auftauchen stellte die Gruppe fest, dass zwei Taucher aus dem Team fehlen. Eine Frau, 49 Jahre alt, und ein 53-jähriger Mann. Beides erfahrene Tauchlehrer aus Berlin. Nach intensiver Suche wurden sie regungslos in 6 Metern Tiefe entdeckt. Rettungshubschrauber brachten sie in Kliniken nach Berlin und Bernau. Trotz aller Bemühungen verstarben beide Taucher. Roland Kamens von der Polizeidirektion Ost.
Die Polizei hat daraufhin 2 Todesermittlungsverfahren eingeleitet und untersucht nun aktuell den Unfallhergang. Zu diesem Zweck sind auch die genutzten Tauchgeräte sichergestellt worden.
Der tragische Unfall hat sich inzwischen unter vielen Tauchfans in Brandenburg herumgesprochen. Der Frankfurter Thomas Breinig taucht seit 40 Jahren. Ihn wundert vor allem die geringe Tiefe, in der die Taucher gefunden wurden.
6 Meter ist nicht tief. Nun weiß man nicht, wo sie vorher waren. Vielleicht kamen sie aus tiefer Spekulation.
Silvia Selo ist selbst Tauchlehrerin an einer Tauchschule in Frankfurt-Oder. Ihre Vermutung ist, dass eventuell die Kälte zu dem tragischen Unglück geführt haben könnte.
Es kann sein, dass die Automaten auch einfrieren, wo man halt draus atmet, weil die Druckdifferenz halt doch ziemlich hoch ist. Da kann es dann halt ohne weiteres passieren, dass halt so ein Automat ganz viel Luft gibt und dass es da halt zu Verletzungen kommen könnte.
Dass das allerdings bei 2 Tauchern gleichzeitig passiert, daran glaubt die Tauchlehrerin nicht. Es bleiben also viele Fragen offen, die nun die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft klären müssen.
360 Einwohner der Polestraße in Berlin-Köpenick mussten in der Nacht zum Montag ihre Wohnungen verlassen. Der Grund, zwei Wohnhäuser waren instabil geworden, ganz offenbar als Folge unsachgemäßer Bauarbeiten auf einem Nachbargrundstück. Wann die Mieter in ihre Wohnung zurückkehren können, ist derzeit völlig unklar. Es berichtet Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg.
Knackende Geräusche im Gebälk und Risse in den Fassaden hatten in der Nacht in Köpenick zur Evakuierung von zwei großen Mietshäusern geführt. Offenbar hatte die Spundwand einer benachbarten Baugrube nachgegeben, sagte Philipp Caché, leitender Katastrophenschützer.
Wir haben zuerst frische Drohnenaufnahmen gemacht und haben uns die Schadstelle aus der Luft angeguckt. Und man sieht eindeutig, dass die Spundwand an dieser Stelle bereits sich nach innen neigt. Also man sieht, dass der Straßendruck höher ist, weil innen kein Gegendruck da ist.
Zuerst hieß es noch, ein Wassereinbruch in der Baugrube habe zu den Schäden geführt. Jetzt könnte es vielmehr die unfachmännische Ausführung der Baugrubenabstützung gewesen sein. Teile aus den Spundwänden sind herausgebrochen. Auch die Fundamentränder der angrenzenden Häuser sind sichtbar unterhöhlt. Wie jetzt bekannt wurde, hatte das Tiefbauunternehmen bereits Anfang Januar eine behördliche Verfügung zum sofortigen Verfüllen der Baugrube erhalten, war ihr aber nicht gefolgt. Nicht nur die beiden benachbarten Häuser, auch Teile der Polestraße selbst drohen nun in die Grube abzurutschen, sagt Caché.
Das größte Übel war dann, dass parallel zur Baugrube, ich kann es Ihnen dann vorne auch gerne noch zeigen, verlaufen große Stromleitungen, also richtig, richtig dicke Leitungen. Und würde es da zu einem Rutsch kommen und diese Leitung würde reißen, dann hätten wir im schlimmsten Fall einen erneuten Blackout.
Zur Erinnerung, vor knapp 2 Jahren war in großen Teilen Köpenicks der Strom für über 30 Stunden ausgefallen. Insgesamt 360 Mieterinnen und Mieter aus 18 Hausaufgängen mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden in 2 Hotels untergebracht. Wann die Anwohner zurückkehren können, ist derzeit völlig offen, bestätigte Bezirksbürgermeister Oliver Igel.
Wir sind jetzt darauf angewiesen, was die Bausachverständigen hier feststellen. Und wir sind darauf angewiesen, dass die Abstützmaßnahmen der betroffenen Gebäude wirken. Und dann gibt es eine Perspektive für die Rückkehr der Anwohner in der Umgebung.
Nach und nach treffen weitere Spezialkräfte des Technischen Hilfswerks aus dem Bundesgebiet in Köpenick ein. Sie sollen bei der Stabilisierung der beiden Wohnhäuser helfen.
Ja, wie gehört, bislang völlig unklar, wann die Menschen dort wieder zurück können in ihre Wohnungen. Das war der Bericht von Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.